Ein herzliches Grüß Gott zur Podcast-Serie Agrarseins Wissen Kompakt der HPL Raumberg Gumpenstein. Heute blicken wir in die Ergebnisse eines Forschungsprojektes hinein und wir bewegen uns dazu auch in den Bansen der Wiederkäuer. Das wird sicherlich spannend. Als Gast dazu darf ich Diplom-Ingenieur Christian Fasching begrüßen, der bei uns das Projekt geleitet hat. Lieber Christian, danke, dass du uns heute in den Vormagen der Wiederkäuer mitnimmst und uns auch über dein Projekt informierst. Herzlich willkommen.
Chris, danke für die Einladung. Ich freue mich, wenn ich über dieses doch sehr spannende Projekt berichten darf.
Super. Christian, fangen wir ganz einfach an. Was ist eigentlich der Vormagen des Wiederkäuers? Wozu braucht ein Schaf, eine Ziege, eine Kuh den Vormagen überhaupt?
Der Bansen im Endeffekt mit seinen Vormägen ist letztendlich eine große Gärkammer, okay, wo das Futter zum einen durchmischt wird, wo es gärt, ja, wo auch Mikrobenwachstum stattfindet, das dann in weiterer Folge als Eiweiß zur Verfügung steht. Ja. Mhm. Und letztendlich schafft der Wiederkäuer, ist ein Wunder im Endeffekt, aus dem für die menschliche Ernährung wertlosen Grünland, Grasland, also Wiesen und Weiden, damit eben mit dieser Gärkammer wertvolle Lebensmittel wie Milch, Milchprodukte und auch Fleisch.
Das heißt, der Bansen ist nichts anderes wie ein Fermenter, wo das Futter abgebaut wird. Dabei entstehen Gärsäuren, das ist eine Energiequelle und das Mikrobenprotein entsteht. Also die Bansenbakterien vermehren sich und das Mikrobenprotein ist dann die Eiweißquelle, das der Wiederkäuer dann im Dünndarm wieder aufnimmt. Das heißt, aus eigentlich etwas relativ Schwerverdaulichen wird ein hochwertiges Produkt erzeugt. Das ist der Wiederkäuer mit all seinen Bedeutungen und Vorteilen.
Ganz genau. Deshalb nenne ich es auch das Wunder Wiederkäuer letztendlich, was das Ganze auch möglich macht. Und wie wir es alle kennen, diese Gärkammern gibt es ja auch in der Industrie, diese Gärkammern, wenn wir an die Biogasanlagen denken. Mhm. Und da sind überall Rührwerke drinnen. Ja. Und eben dieser Wiederkäuer, der Bansen, das Futter da drinnen muss ja auch durchmischt werden. Ja.
Okay.
Und dieses Durchmischen, das ist letztendlich eine Kontraktionswelle, kann man sich vorstellen wie eine Welle in den verschiedenen Bereichen des Bansens, ja, die abläuft. Und in dieser Kontraktionswelle, da steckt unheimlich viel Information drinnen.
Ja. Wenn wir jetzt die Bansenfermentation einmal anschauen, da drinnen ist eine konstante Temperatur. Im Bansen habe ich einen relativ konstanten pH-Wert, also der Säuregrad im Bansen ist relativ konstant, ist auch sehr wichtig, dass der konstant ist. Üblicherweise sagt man, ist der pH-Wert im leicht sauren Bereich beim Wiederkäuer und wenn es zu sauer wird, dann wird es physiologisch ein Problem. Und ein Wiederkäuer kaut auch wieder und beim Wiederkauen wird Speichel produziert, oder?
Ganz genau, beim Wiederkauen wird auch Speichel produziert, der im Endeffekt basisch ist, der buffert mir meinen pH-Wert wieder ab und letztendlich ganz einfach vorgestellt, wenn der pH-Wert zu weit absinkt, dann kann der Bansen auch nicht mehr arbeiten. Ja? Diese Kontraktionswellen finden dann immer langsamer statt, in größeren Zeitabständen statt und es kommt zum Bansenstillstand.
Weil die Muskulatur praktisch sozusagen dann erschlafft, weil einfach der Mineralstoffhaushalt nicht mehr funktioniert.
Ganz genau, also die Systeme kommen zum Erliegen und ich habe es da vorbereitet für dich, also habe ich zeichnerisch zum Besten gegeben. Man sieht es hier, wird unterteilt in fünf Bereiche jetzt einmal vereinfacht dargestellt. Der Bansen, ja, okay. Die Kontraktionswellen in diesem Bansen drinnen. Und es beginnt in der Haube, also auch Netzmann genannt.
Vordere Teil
ja,
sozusagen.
Genau, des der Bansens. Vordere Teil liegt ganz nahe am Herzen. Mhm. Geht dann weiter
über. Das heißt, das kontrahiert sich, oder?
Das Ganze kontrahiert sich. Und vorne. Das ist eine Durchmischung von diesem Gärsubstrat, von diesem Futter. Mhm. Und wir machen da nichts anderes mit einem Sensor, ja, der bei uns an der HPLFA-Raum bei Gumpenstein entwickelt worden ist, ja, der oral auch verabreicht wird und absinkt.
Den habe ich eigentlich auch da, so ein ähnliches Modell. Nur für die jetzt das nicht bildlich sehen, das ist in etwa so, und wenn jemand drinnen daheim hat und Stabmagnete eingibt zum Fangen sozusagen von Metallstücken oder so im Bansen, das ist genau diese Größe und dieser Sensor, wird praktisch in die Kuh eingegeben, liegt dann in der Haube im Netzmagen und der Sensor funkt uns Daten heraus.
Ganz genau, der wird geschluckt, dieser Sensor, und ursprünglich hat man damit schlicht und ergreifend den pH-Wert gemessen.
Im Prinzip der Ursprung unserer Entwicklung war ja das pH-Wert messen, und das haben wir dann mit einer Firma gemeinsam, mit der Firma SmartStack, umgesetzt.
Ganz genau.
Und jetzt kann er schon viel mehr, oder?
Und jetzt mittlerweile ist es so, dass die Beschleunigung gemessen werden kann, und in dieser Beschleunigung liegt im Netzmagen, in der Haube liegt er an dieser Stelle, sehr nahe am Herzen, und dort in diesem Netzmagen beginnt diese Kontraktionswelle vom Bansen, ja, und das geht dann, schreitet dann fort, und in Summe ist da unheimlich viel Information versteckt. Das reicht hin von der Strukturversorgung, wie gut das jetzt die Kuh mit Strukturversorgung
ist. Gut, wenn eine Kuh also strukturell zu wenig Rohfaser, Strukturkohlenhydrate, MDF aufnimmt, dann geht die Wiederkautätigkeit zurück. Wenn die Wiederkautätigkeit zurückgeht, wird weniger Speichel gebildet. Wenn weniger Speichel gebildet wird, sinkt der pH-Wert im Bansen ab.
Genau.
Und deine Aufgabe im Forschungsprojekt ist es sozusagen, das Wiederkauen, das Fressen zu messen, weil man kann das Wiederkauen vom Fressen differenzieren, das wirst du uns später erklären, und zu schauen, ob das im physiologischen Bereich ist oder beziehungsweise mögliche Erkrankungen frühzeitig zu erkennen, sodass der Landwirt, die Bäuerin, der Bauer reagieren kann, oder?
Letztendlich haben wir auch mit unseren Data Scientists diese Vielzahl an Daten uns angeschaut,
ja.
Und auch gesehen, dass, oder vermutet, dass wir hier diese Kontraktionen, also diese Haubenbandsmotorik sehen, ja, wo diese Information versteckt ist. Und
das heißt,
um das Ganze auch letztendlich zu überprüfen, ja, haben wir im
das Rahmen Forschungsprojekt gemacht. Genau.
Projekt diese Daten, diese Sequenzen überprüft, haben eine zweite Messstelle eingerichtet auch, geschaffen bei den Kühen, ja, und haben dort Daten erfasst, gemessen. Die zweite Messstelle ist der dorsale Bansensack, das ist an dieser Stelle.
Also im hinteren Bereich, oberen Bereich,
genau,
des Bansens.
Genau, das ist die Hungergrube. Wir nennen es Hungergrube,
genau,
wenn wir hinschauen
die
auf die Tiere, ja, die Bauern sehen an der Hungergrube, ob das Tier zu fressen gehabt hat, ob der Bansen voll ist oder nicht.
Und dort hast du außen einen Sensor angebracht, oder?
Genau. Und dort, diese Kontraktion, findet man in der Literatur auch die Angaben, die findet ungefähr 7 Sekunden später statt, als jetzt die Haube auch kontrahiert.
Also es kontrahiert vorne, dann vergeht 7 Sekunden und dann kontrahiert es sich hinten. Und, und das korreliert miteinander. Und das war sozusagen auch der...
Das war die Hoffnung ursprünglich, ja, und auch unsere Hypothese, dass wir einfach gesagt haben, es ist die Kontraktion von der Haube, und 7 Sekunden später findet die Kontraktion vom dorsalen Bansensack eben von dieser Hungergrube auch statt, an der Stelle, wo die Hungergrube ist.
Okay.
Und das haben wir überprüft letztendlich und den Sensor damit auch
geeicht.
Jetzt kann ich sagen, geeicht, und auch bestätigt wird es damit, dass wir hier tatsächlich auch diese Kontraktionen, diese Haubenbansenmotorik, die Motorik vom Bansen richtig messen und erfassen und können jetzt darauf zurückgreifen, auf diese Daten, und herausfinden, ist denn, oder wie verhält es sich mit der Strukturversorgung? Es wird mit der Strukturversorgung in Zusammenhang gebracht, es wird auch mit Stress in Zusammenhang gebracht. Da gibt es sehr gute Untersuchungen aus der Schweiz, wo man geschaut hat, wie ist denn diese Motorik, wenn die Kuh in Stress versetzt wird. Da hat man neben, oder bei der Kuh einen Winkelschneider aktiviert, der ein Geräusch macht. Die Kuh vernetzt es, verbindet es mit Klauenpflege. Ja. Mhm. Und da hat man die Kühe so in Stress versetzt, sie hat Sorge gehabt, jetzt findet Klauenpflege statt. Ja. Mhm. Und man hat da beobachtet, dass diese Haubenkontraktionen deutlich abnehmen. Also die Zeitspanne von Kontraktion zur nächsten Kontraktion, die wird plötzlich viel größer. Mhm. Man weiß auch, dass diese Zeitspanne in Abhängigkeit der Strukturversorgung ist oder auch der Bansenfüllung. Mhm. Und unsere Idee jetzt aktuell, in Kooperation auch mit der Veterinärmedizin, ist es eben, ganz spezifisch auch Aussagen zu treffen, was den Gesundheitszustand angeht. Ja.
Da denken wir jetzt zum Beispiel an Milchfieber, oder?
Ganz
zum Beispiel
genau.
Mineralstoffhaushalt entgleist, wissen wir ja, bei Milchfieber erschlafft sozusagen die Muskulatur, die Bewegungen werden geringer, wirkt sich auch auf den Pansen aus und das versuchen wir jetzt gerade in einem Projekt herauszufinden, ob das korreliert, sodass wir Milchfieber frühzeitig erkennen können, oder?
Also ich möchte sogar etwas früher anfangen. Unspezifisch, also die Haubenpansenmotorik wird ja vom Gesundheitszustand ganz wesentlich beeinflusst. Also wenn die gesundheitliches Problem, wenn sich das anbahnt, dann sieht man das ganz klar in der Wiederkauaktivität, die wir auch damit erfassen können und auch in der Haubenpansenmotorik. Und das Ganze ist aber nicht weiter spezifisch, dass eine Erkrankung erkannt wird, sondern ganz unspezifisch, es liegt ein Gesundheitsproblem vor. Mhm. Und jetzt ist die Idee eben, dass mit einem Kalziummangel auch die Haubenpansenmotorik abnimmt, ja, dass diese Zeitspannen größer werden. Und da untersuchen wir, ob denn dieser Zusammenhang besteht und ob denn spezifisch gesagt werden kann, abgeleitet werden kann, ob es eine Hypokalzämie letztendlich Milchfieber ist.
Ja. Okay.
Das
okay.
untersuchen wir in diesem Projekt. Was den Gesundheitszustand angeht, ist es so, dass man mit Hilfe von diesen Parametern, die auch im Pansen gemessen werden können, mit dem Sensor herannahende Erkrankungen bis zu 8 Tage vor irgendwelchen klinischen Symptomen erkannt werden. Mhm. Also wir sind da wesentlich früher im Erkennen von gesundheitlichen Schwierigkeiten, was in weiterer Folge für wesentlich mehr Tierwohl spricht, weil wir Erkrankungen früher behandeln können und reagieren können.
Ja. Okay. Wird das auch für die Brunsterkennung, gibt es auch Potenzial her?
Selbstverständlich auch für die Brunsterkennung. Es gibt viele Systeme, die sich mit der Brunsterkennung beschäftigen, ja, mhm. Und verwenden dazu letztendlich der Großteil der Systeme dieselben Parameter im Wesentlichen. Das ist das Bewegungsverhalten, es ist auch das Wiederkauverhalten, die Wiederkaudauer. Wir wissen, am Tag vom Eisprung an der Brunst, bei der Brunst bricht die Wiederkauaktivität ein. Das Tier ist aktiver. Mhm. Die Bewegungsaktivität kann ganz genau so mit diesem Sensor gemessen werden, wie auch das Wiederkauverhalten, auf das darf ich nochmal eingehen, etwas später, wie das funktioniert. Und daraus abgeleitet wird letztendlich das Brunstereignis. Die Brunst wird damit eben auch erkannt.
Kannst du mir vielleicht erklären, kann man auch beim Fressen, ist es sozusagen der Pansen in Bewegung, wie kann man Fressen vom Wiederkauen differenzieren? Wie funktioniert das? Jetzt mit Hilfe dieses Sensors oder mit Hilfe von deinen Abbildungen, die du mir jetzt gerade zeigen willst.
Ich habe für dich eine Folie vorbereitet.
Ja, sehr schön.
Der Boost, das interessiert
dich. Die werden wir dann einblenden auch beim Podcast. Genau, okay. Wir haben da den Pansen wieder dargestellt, seitlich und vorne die Haube und mit der Kontraktion.
Okay. Wir sehen, an dieser Stelle liegt der Sensor. Das ist eben diese Haube, der Netzmark oder Pansen.
Im vorderen Bereich liegt also der Sensor. Die Haube kontrahiert sie.
Nahe am Herzen, auf das werde ich dann nochmal eingehen. Und diese Kontraktionswelle beginnt in dieser Haube.
Ja.
Und in der Regel, wenn sie nicht wiederkaut, ist das eine biphasische Kontraktion.
Was heißt biphasisch?
Die Haube kontrahiert zweimal.
Okay.
Und das ist auf der Zeitachse sind das diese und diese Kontraktionen.
Das heißt, ich habe zwei Peaks an Druckveränderungen, an Bewegungen.
Ganz genau. Auf der Zeitachse einen ersten Peak und einen zweiten Peak. Und das dauert in etwa 7 Sekunden.
Ja? Okay.
Und wenn das Tier, die Kuh, dann wiederkäut, dann ist dieser biphasischen Kontraktion eine dritte Kontraktion vorangestellt. Also es sind dann plötzlich 3 Kontraktionen. Die erste Kontraktion wird Reaktionskontraktion genannt.
Also wo sie den Bolus, den Wiederkaubissen heraufwirkt.
Den wirkt sie bei der ersten Kontraktion herauf. Und dann schließen die zwei, also die biphasische Kontraktion, diese zwei Kontraktionen schließen an. Und diese dritte Kontraktion, diese Reaktionskontraktion verlängert diese Zeitspanne, also die Dauer wird größer und es dauert nicht mehr 7 Sekunden, sondern plötzlich 12 Sekunden.
In Summe.
Das ist etwas individuell in Summe,
ja genau. Und aus dieser Veränderung im Verhältnis zu Fressen kann ich Wiederkauen und Fressen differenzieren.
Genau.
Okay, der Herr Steinwieder hat es verstanden.
Letztendlich ist es diese Verlängerung anhand der das Wiederkauen auch erkannt wird.
Du hast vorher gesagt, es ist ein bisschen individuell schon. Das heißt, das System muss geeicht werden am Individuum ein bisschen. Also das ist ja, das weiß ich ja, es schwimmt ein bisschen mit sozusagen. Die Werte werden immer an den Vortagen ein bisschen geeicht, oder?
Ganz genau. Die Tiere, wie bei uns Menschen, hat jedes Tier einen anderen Standard. Ja? Mhm. Und letztendlich brauchen die Systeme, man nennt sie intelligent, ja, weil sie sich auf das Individuum einstellen, braucht das System 8 bis 14 Tage, bis es sich eingestellt hat und die Normalwerte vom Individuum letztendlich definiert sind, von denen ausgegangen wird.
Ja. Okay, das heißt, wir sind da eigentlich ganz tief in der Digitalisierung drinnen, im Artificial Intelligence Bereich, im Computer Learning und so weiter, oder?
Ganz genau, das ist eine Disziplin, die da gefragt ist. Wir haben mit unseren Kooperationspartnern sehr tolle Partner, sehr tolles Know-how, das wir letztendlich interdisziplinär bearbeiten, wo dann diese Produkte daraus auch
entstehen. Das heißt, du brauchst für so eine Entwicklung oder für so ein Projekt nicht nur den Physiologen, den sozusagen Tierernährer, sondern du brauchst auch den Datenfreak, der mit den Daten gut umgehen kann und auch den, der mit riesigen Datensätzen Informationen erarbeiten kann, oder?
Ja, letztendlich ist es das Team, das da, man muss sagen, weltweit führend. Es gibt nichts Vergleichbares. Es hat in der Vergangenheit sehr viele Bestrebungen gegeben, sowas zu machen, aber es gibt nichts Vergleichbares, was im Moment für so eine lange Zeit, wir sprechen hier von 4 Jahren, zu solchen Kostenpreisen für die Praktiker.
4 Jahre arbeitet der Sensor,
genau,
willst du damit
sagen? 4 Jahre arbeitet dieser Sensor und zu vernünftigen Preisen, dass es auch im praktischen Einsatz verwendet werden kann, dass so lange eine Haubenwanzenmotorik gemessen werden kann. Ja. Es gibt vergleichbare Systeme in der Form nicht. Ja. Sehr wohl gibt es Systeme für die Forschung, die unverhältnismäßig teurer sind. Mhm. Und die meisten Systeme scheitern letztendlich daran, dass sie für eine längere Zeit, also an diesem Energiemanagement, dann die Daten auch rausbringen. Und dann stehen die Daten für einen kurzen Zeitraum zur Verfügung für maximal 4 Monate, 6 Monate, und das ist letztendlich für die Praxis zu kurz. Ja. Und letztendlich ist es dieses der Verdienst von einer tollen Truppe, und da setzen wir jetzt auch schon wieder an, und wir glauben,
es geht schon wieder weiter, oder?
Genau, es geht schon wieder weiter, und so wie wir ursprünglich geglaubt haben, dass wir die Kontraktion sehen in diesem Signalverlauf, glauben wir, dass wir jetzt auch den Herzschlag sehen. Ja.
Herzratenvolumen und Herzschlagsfrequenz sozusagen, oder?
Ja, den Herzschlag in einen ersten Schritt, und wir werden das versuchen, stufenweise abzuarbeiten. In einem ersten Schritt, wir haben schon Ultraschallmessungen gemacht, wo man den Herzschlag auch sehen kann. Und wo wir versuchen, den Signalverlauf, diese zwei Methoden letztendlich miteinander zu vergleichen.
Was erwartest du da für Praxisrelevanz dann, wenn ich das wirklich messen kann? Was kann ich dann, was habe ich für Vorteile? Wo brauche ich es? Wo hilft es mir?
Letztendlich ist der Herzschlag auch wieder mit dem Gesundheitszustand im Kontext
Stress,
zu sehen.
Oder?
Ja, auch Stress natürlich, eine Stresssituation, und es gehen plötzlich ganz andere Fragestellungen auch damit zu beantworten. Also sämtliche Fragestellungen, wo auch der Herzschlag eine Rolle spielt letztendlich. Mhm. Das ist da genauso gewesen bei der Haubenwanzenmotorik, wo man jetzt sagen kann, okay, jetzt untersuchen wir, ob denn oder welchen Einfluss die Struktur hat auf die Haubenmotorik, auf die Wanzenbewegungen, ganz genau. Und man, ich denke, da dann einen Schritt weiter, dass man dem Praktiker sogar dann Empfehlungen geben kann, du schau her, deine Strukturversorgung ist zu gering, ja. Mhm. Dein Anteil an strukturreichen Grundfutter musst du erhöhen, weil da haben wir eine Grenze erreicht. Ja. Das ist nicht nur Gesundheitsmonitoring, wo wir jetzt schon sind, ja, sondern auch im Blick auf die Fütterung, dass man ganz gezielt Empfehlungen auch aussprechen
kann. Man kann ja mit dem auch die Abkalbung voraussagen, sehr gut sogar, oder? Mit diesem Sensor.
Ja, bis hin. Also es ist nicht nur die Beschleunigung, die er misst, ja, die Kontraktionen, sondern auch ein Temperatursensor ist integriert. Und mit diesem Temperatursensor kann man zum einen Entzündungen sehr gut erkennen, was mit der Beschleunigung wesentlich schlechter geht, alte Entzündung zu erkennen. Also das geht mit der Temperatur, mit der inneren Körpertemperatur wesentlich besser. Und vor allem bei klassischen Methode kann die Kuh schon einmal Fieber haben. Das wird dann einfach nicht entdeckt. Und das ist halt 24 Stunden rund um die Uhr, wo die Temperatur erfasst wird, gemonitort wird. und damit der erste Temperaturanstieg schon erkannt wird. Und das wird auch verwendet beim Erkennen einer herannahenden Abkalbung, denn die Temperatur steigt an vor einer Abkalbung, langsam, aber stetig steigt sie an und der Impuls ist dann ein abrupter Temperatureinbruch und das ist der Impuls, dass eine Meldung dann versandt wird an die Nutzerin, die Nutzer und innerhalb von 24 Stunden in der Regel kommt es dann zur Abkalbung. Okay. Kann man das Tier separieren, sodass es in der Abkalbebox dann die Abkalbung dann auch stattfindet. Was wir besonders stolz sind, das möchte ich dir noch zeigen. Ich habe es vorbereitet für dich. Das ist dieser Signalverlauf, den ich ganz gern auch einblenden möchte. Wir haben hier nochmal, dass uns eigentlich diese Kontraktionen bestätigt, ja, dass wir das die Kontraktionen der Haube messen.
Du hast dort zwei Messmethoden nebeneinander gestellt zur gleichen Zeit. Misst du einmal drinnen mit dem Sensor und einmal praktisch mit dem Drucksensor.
An der Hungergrube, An der Hungergrube. Und das ist hier abgebildet, der Signalverlauf. Einmal die untere Grafik, das ist die Kontraktion in der Hungergrube vom dorsalen Pansensack. Und die obere Grafik, der obere Signalverlauf ist die Kontraktion der Haube. Ja.
Und man sieht da bei den Kurven,
das Auge wunderschön,
dass die zusammenhängen. Dass
es miteinander zusammenstimmt.
Okay.
Ja. Mhm. Und seien eigentlich sensationelle Ergebnisse, die das Monitoren, was den Wifi-Bereich mit Sicherheit revolutionieren wird.
Mhm. Okay. Das heißt, du gehst davon aus, dass das unabhängig jetzt von der Firma, die das jetzt vertreibt, von vielen dann auf den Markt kommen wird und die Landwirtschaft sozusagen den Bäuerinnen und Bauern zur Verfügung steht, oder?
Letztendlich unterliegt ist das Ganze auch patentiert, ja. Da gibt es schon Geheimnisse.
Mhm. Das ist jetzt bei der Firma, aber natürlich das, was du erarbeitest als Forscher, das wird publiziert.
Das wird ganz normal publiziert, das ist klar. Aber wie letztendlich das technisch umgesetzt wird, dass man durch den Körper das Signal rausbekommt, die Informationen rausbekommt, das
ist natürlich
letztendlich vertraulich.
Das ist auch nicht unser Part in diesem Projekt. Genau.
Ganz genau.
Na gut. Hast du sonst noch Dinge, die du uns in dem Zusammenhang mitgeben willst?
Ich freue mich, dass wir das entsprechend auch verbreiten können. Und wenn wir dann den Puls, den Herzschlag erfassen können,
dann setzen wir uns wieder zusammen, oder?
Können.
Ja. Na gut. Danke, Christian, dass wir ein bisschen in den Wahnsinn der Wiederkäuer reinschauen haben können in moderne Technik, aber auch die Zusammenhänge erkannt haben, Physiologie, Tiergesundheit, Leistungsvermögen, das hängt ja alles zusammen miteinander, dass das zusammenspielt und dass uns da die Technik helfen kann. Wir werden schauen, wo die Richtung weiter hingeht. Wir sind am Ball, du arbeitest in dem Bereich weiter. Dafür wünsche ich dir alles Gute und Ihnen zu Hause wünsche ich alles Gute und danke fürs Zuhören und Zuschauen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.